Ich möchte noch zu Anfang beten. Herr Jesus Christus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns doch Augen voller Klarheit, zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gemeinde kann was ganz Tolles sein. Ich habe heute Psalm 27 gelesen, da heißt es, dass David sich sehnt angesichts von äußeren Schwierigkeiten in der Gemeinde, im Heiligtum mit anderen zusammen Gott zu loben, sich an der Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit anderen zu erfreuen. Es ist wunderbar, diese Lieder zusammen zu singen. Schön, wenn man das so mitbekommt, dass man besucht wird, dass füreinander gebetet wird, dass man sich nacheinander erkundigt. Ja, Gemeinde ist top, könnte man sagen. Aber es gibt eben auch das andere, das eher abschreckt. Klüppchenbildung, Rivalitäten, Rechthaberei, Streit um Kleinigkeiten, wie der Blumenschmuck aussieht, ob ein Gesteck da ist oder frische Blumen. Da können sich Leute bis zum Exzess streiten. Und was Corona mit vielen Gemeinden gemacht hat, impfen oder nicht impfen, das will ich jetzt gar nicht an dieser Stelle sagen. Man ist voneinander enttäuscht, redet nicht mehr miteinander, aber dafür umso mehr übereinander. Ist interessant, irgendwie zwiespältig, und genau das kommt auch in dem Predigttext, den wir gleich auch lesen und hören werden, genau vor. Davon spricht nämlich der Apostel Paulus auch im Blick auf die Gemeinde, an die er diesen Brief schreibt, Philippi. Er spricht über positive Dinge und sagt, Kapitel 2, Vers 1, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitschauen. Wer keine dabei hat, kann sich gerne auch hinten links am Ausgang auch eine holen. Ist immer ganz gut, selber in Gottes Wort zu forschen. Auch wenn ich jetzt durch den Text gehe, dann das auch zu verfolgen und dann mitzulesen und mitzudenken, mitzuarbeiten. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendwelche Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen da bei euch ist. Also das gab es alles offensichtlich in der Gemeinde. Herzliches Erbarmen, Mitleid. Man sieht das auch, Helga ist im Krankenhaus, Waldo und Cleo, der Mann von der Monika ist gestorben. Das ist schön dann zu erleben, dass man Erbarmen, Barmherzigkeit hat. Das gab es offensichtlich in der Gemeinde auch. Es gab Gemeinschaft, wie es hier dann heißt, des Geistes. Gemeinschaft, die sogar auch ins Praktische ging, man kann das nachlesen, Koinonia steht da, dass man jetzt nicht nur sich zum Kaffee trinken traf und Gemeinschaft hatte, sondern auch, zumindest in Jerusalem war das der Fall, dass man sogar Hab und Gut miteinander teilte, so weit ging das. Und es ist interessant, dass auch der Apostel Paulus von dieser Gemeinschaft, von dieser herzlichen Liebe auch profitierte im Blick auf diese Gemeinde. Er beschreibt das auch in den ersten Versen, in der ersten Predigt über Philipperbrief haben wir darüber nachgedacht, dass er selber davon profitiert hat, dass Menschen sich um ihn gekümmert haben, ihn unterstützt haben, auch bei einer Evangelisationstour durch Griechenland. Die Gemeinde hat ihn unterstützt und das war offensichtlich wirklich was Tolles und Positives. Es gab Trost, Ermutigung, man hat sich gegenseitig ermutigt mit Gottes Wort. Alles super scheinbar. Aber es ist interessant, dass in dem ersten Vers ein Begriff immer wieder vorkommt. Es gibt irgendwelche. Es gibt irgendwelche Trost, Ermahnung und Unterstützung. Aber das, was dann fehlt, sehen wir dann in Vers 2. So erfüllt meine Freude Offensichtlich war die Freude über das, was in der Gemeinde lief, eben nicht voll, nicht 100%. Und jetzt kommt dann auch raus, was eben dieser Gemeinde fehlt. Klar, es gibt Trost, es gibt auch Gemeinschaft, es gibt gegenseitige Hilfe, aber offensichtlich fehlt es an der entscheidenden Stelle. Und das sehen wir dann Vers 2. So erfüllt meine Freunde, das ist offensichtlich noch nicht da, was jetzt kommt, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Dieselbe Liebe. Liebe gab es in der Gemeinde. Es gab Trost, es gab herzliches Mitleid und Erbarmen, aber ja, mit der Einheit, das ist der rote Faden durch Vers 2, an der Einheit, da mangelt es. Und ich kenne das auch aus Gemeinden. Wenn man auf einzelne Geschwister sieht, dann merkt man, wie die sich auch gegenseitig helfen, zum Teil untereinander, und das ist eben der Punkt, eben nicht mit allen, sondern ja, da gibt es irgendwie Kontakte innerhalb der Gemeinde, da hilft man sich auch gegenseitig. Es gibt punktuell Erbarmen und so weiter, aber man merkt, da gibt es Streit, da gibt es keine Einheit, keine gemeinsame Ausrichtung. Es gibt viele Klüppchen, es gibt Parteiungen, es gibt irgendwie Stress. Scheinbar ist etwas da, was einen voneinander trennt, obwohl es auch was Gutes gibt. Das gibt es. Ich könnte euch jetzt konkret auch einzelne Gemeinden nennen, wo das definitiv genau so ist, wie es hier beschrieben wird. Hoffentlich nicht hier. Und das hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, denn es gibt zwei Leute in der Gemeinde, die genau den Aufruf, den wir in Vers 2 lesen, konkret nochmal für sich persönlich bekommen. Und damit hängt das offensichtlich zusammen, Kapitel 4, Vers 2 am Ende des Briefes, da heißt es nämlich, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Offensichtlich, obwohl das nicht irgendwelche Jungspunde im Glauben waren, also so irgendwie so Neuschafe, die gerade erst zum Glauben gekommen sind, sondern in Vers 3, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, denn die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Das waren Mitarbeiter, die sogar mit Paulus unterwegs waren und haben evangelisiert. Und die hatten offensichtlich Stress miteinander. Und dieser Stress blieb eben nicht unter ihnen, sondern wirkte sich offensichtlich in der ganzen Gemeinde aus. Und deswegen ist es interessant, wenn wir dann jetzt weiterlesen, was jetzt der Apostel Paulus dann an Therapie darstellt. Bevor wir diese nächsten Verse lesen, wollen wir doch mal eine Sache festhalten. Einheit in der Gemeinde ist gefährdet. Ich bin jetzt 40 Jahre im Dienst und ich kann euch von vielen Beispielen erzählen, wo Gemeinden, die mal wirklich gut unterwegs gewesen sind, durch irgendwelche Sachen dann auseinander sich treiben. Einheit in der Gemeinde ist eben nicht eine statische Größe, die man einfach hat. Es gibt diese Einheit, die wir gleich auch feiern und die man im Prinzip immer wieder vor Augen haben muss und auf der man sich immer wieder gründen muss. Aber wir können jetzt sagen, wir sind doch alle Christen, wir haben doch unser Jesus eigentlich doch lieb, aber es gibt offensichtlich Dinge in unserem Herzen, und das werden wir gleich sehen, die uns dann doch letztlich auseinanderbringen. Und das trifft ja nicht nur auf Gemeinden zu, sondern die grundsätzlichen Probleme und das grundsätzliche Anliegen gilt ja jetzt nicht nur für Gemeinden, sondern zum Beispiel auch für Ehen. Wenn du mit einem Christen verheiratet sei, dann könnte man sagen, ja, wir sind doch Christen, wir müssen doch eigentlich eins sein, aber das ist natürlich so, und trotzdem müssen wir für diese Einheit konkret im praktischen Leben, im praktischen Eheleben, im praktischen Gemeindeleben immer wieder kämpfen. Deswegen heißt es an einer Stelle, auch in einem parallelen Brief, wo wir sehr viele Ähnlichkeiten auch entdecken, Kapitel 4, Vers 2 im Epheserbrief, dass wir uns der Einheit befleißigen sollen, uns für Einheit einsetzen sollen. Weil das offensichtlich keine statische Größe ist, sondern konkret im Alltag immer wieder neu gelebt werden muss, was eigentlich schon da ist von den Fakten. Wir sind eigentlich eins durch Christus her, aber konkret im Alltag müssen wir es lernen zu leben. Dieselbe Liebe zu haben, dieselbe Gesinnung, dieselbe gemeinsame Ausrichtung. Wir sind gemeinsam unterwegs und nicht jeder für sich alleine, sondern wir sind eine Einheit, wir sind eine Familie. Das gilt es dann auch zu leben. Diese Einheit ist gefährdet und deswegen müssen wir uns um diese Einheit bemühen und befleißigen. Wie das jetzt konkret geschieht, wird dann in Versen 3 bis 4 dargestellt. Hängen also miteinander zusammen. Ich lese ab Vers 3. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir sollen uns einsetzen, was tun für die Einheit. Aber das, was jetzt der Apostel Paulus hier beschreibt, ist nicht in erster Linie etwas, was wir tun müssen, sondern es geht um eine Haltung, die wir haben sollen. Und das ist ein wichtiges Prinzip, wenn wir auf das geistliche Leben schauen, das Leben mit Jesus, Christsein nicht in erster Linie Moral ist. Wir halten uns an irgendwelche moralischen Regeln, dann klappt es mit dem Glauben mit Jesus und am Glauben untereinander, sondern es geht letztlich um unser Herz. Wer da der Chef ist, wer das bestimmt und aus dem Herz heraus wirkt sich das dann auch auf unser Handeln und Reden aus. Ich sage es mal ein bisschen salopp, wie wir ticken, bestimmt, was wir sagen und was wir tun. Und deswegen legt der Apostel Paulus eben den Schwerpunkt hier in diesen drei Versen, Vers 3 bis 5, auf die Gesinnung. Habt dieselbe Gesinnung in euch. Wir werden gleich noch sehen, wie das konkret bei Jesus aussieht. Es geht um eine Gesinnung. Und mit welchem Wort kann man diese Gesinnung, diese Haltung, diese Herzensausrichtung zusammenfassen in den Versen 3 bis 4? Ich lese nochmal vor. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Mit welchem Wort kann man diese Gesinnung zusammenfassen, die auch Jesus hatte und prägte? In Demut. Demut ist der Schlüssel. Und diese Haltung sehen wir dann eben auch an Jesus und was er dann tut. Ich lese dann mal direkt schon mal vor, ab Vers 6. Je Christus Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist, in der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Als Verb, also Tu-Wort, steht hier in Vers 7, das gleiche Wort, was hier in Vers 3 bis 4 mit dem Wort Demut gesagt wird. In Vers 3 und 4, diese Gesinnung, diese Lebensausrichtung zusammengefasst ist Demut. Und hier in Vers 7 wird zusammenfasst das, was Jesus getan hat, mit dem Wort Erniedrigen zusammengefasst. Im Griechischen ist das derselbe Begriff. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, wie kann Einheit gelingen? Durch diese Haltung der Demut, der Selbsterniedrigung. Dadurch gelingt da Einheit. Deswegen kann man zusammenfassen, unseren Text, Einheit durch Demut. Nicht, dass wir gefühlsmäßig uns alle sympathisch finden oder dass wir ein gemeinsames Projekt haben oder so, sondern die Einheit gelingt dort, wo meine Lebenshaltung und Ausrichtung von Demut geprägt und bestimmt ist. Und was bedeutet jetzt konkret Demut? In dem ersten Vers, Vers 3, wird deutlich, was sie nicht ist. Sozusagen das Gegenteil von Demut ist. Nichts macht aus der Haltung, auch wieder eine Haltung und Gesinnung, aus Eigennutz, kann es auch als Egoismus bezeichnen, das Wort, was hier steht, bedeutet eigentlich, dass man für sich selbst nur guckt und dabei jede Moral hinten anstehen lässt, sogar bereit ist, um was zu erwerben und zu bekommen, sogar Bestechung und Korruption in Kauf nimmt. Man tut also alles, damit es einem selber gut geht. Das ist das, was jede Beziehung, jede Gemeinschaft kaputt macht. Ehen gehen nicht deswegen kaputt, weil man sich nicht miteinander versteht oder weil der andere so irgendwie Ecken und Kanten hat. Das sind die Dinge, die mich triggern, aber Ehen gehen deswegen kaputt, weil beide Parteien von Egoismus geprägt und bestimmt sind. Nach der Lebensmelodie, ich meiner mich, handeln und leben. Und das gilt eben auch für Gemeinden. Gemeinden gehen meistens nicht durch Lehrfragen kaputt. Manchmal schon und manchmal ist es dann auch fast nötig, dass man sich auch trennt. Aber die meisten Gemeinden gehen nicht durch Lehrfragen kaputt, sondern durch andere Fragen. Und der Streit um den Blumenschmuck sind eigentlich nur Symptomen dessen, was eigentlich beide Parteien dann, die sich dann streiten, letztlich prägt und bestimmt. Nämlich Egoismus. Meine Sicht der Dinge. Meine Interessen. Wie ich die Dinge sehe, das ist entscheidend und wichtig. Und dass der andere nicht so tickt und so denkt und so die Dinge sieht, wie ich das sehe, das triggert mich. Und wie kann er da nur? Ich habe doch die richtige Meinung, die richtige Sicht der Dinge. Was ist das Problem? Der Teufel, unser Ego sagt, der andere ist das Problem. Wenn der andere meiner Meinung wäre, dann würde alles gut laufen. Aber im Eigentlichen ist das Problem mein Egoismus. Eine Facette dieses Egoismus ist der zweite Punkt, eitle Ehrsucht. Da kommt das Wort drin vor, was prägend ist für das Predigerbuch. Es ist alles eitel, also Hasch nach Wind, leer, nichtig. Das heißt, ein Ruhm, eine Ehre, die man sucht und dann, nach der man giert, aber die letztlich nichts bringt und nicht förderlich ist, sondern letztlich zerstörerisch. Ich möchte dich mal fragen, wie ist es in deinem Leben, wenn du an deine Gemeinde, an deine Geschwister denkst und auch im Blick auf deinen Ehepartner oder vielleicht an eine Familie, wo es auch vielleicht Streit und Stress gibt. Wo liegt das Problem? Ich möchte dir mal vielleicht ein paar Fragen stellen, weil in diesen Fragen werden Motive sichtbar. Bist du bereit, in Konflikten und Meinungsverschiedenheiten nachzugeben, wenn nicht das Wohl der ganzen Gemeinde dadurch gefährdet wird? Kannst du anderen den Vortritt lassen? Suchst du den Applaus, die Dankbarkeit, die Anerkennung und Beachtung von Geschwistern oder auch Ältesten? Fühlst du dich unwohl, wenn nach deinem Rat und deiner Meinung nicht gefragt wird, sondern sogar andere eher gesehen und geachtet wird. Bist du bereit, Schuld lieber zu tragen, als sie zu teilen und oder anderen in die Schuhe zu schieben? Wie denkst und redest du über Gemeinde oder Geschwister, gut oder negativ? Jetzt merken wir, wenn wir das praktisch und gerade diese zwei Verse, die sind so wichtig für das Zusammenleben und halten uns eben den Spiegel vor Augen und zeigen uns, dass wir uns letztlich häufig selbst belügen, wenn wir meinen, das Problem ist der andere und er muss sich verändern, eben nicht ich. Ich habe mich immer wieder mal selbst gefragt, woher zum Beispiel in meinem Leben, auch gerade im Blick auf Gemeinde oder auch in der Ehe oder auch in der Familie, wo es dann Stress oder Streit ist, wo die Gründe da liegen. Warum zum Beispiel bemitleide ich mich selber oder werde manchmal bitter? Warum zermürbt mich Kritik auch von Brüdern und Schwestern? Warum reagiere ich dann wie ein Stehaufmenschen? Warum bemitleide ich mich, wenn ich zum Beispiel nicht beachtet werde, wenn ich nicht geschätzt werde? Auf den ersten Blick denken ich natürlich die anderen, die mir die Beachtung nicht geben. Oder der mir die Kritik um die Ohren schlägt. Der ist das Problem. Würde der mich nicht kritisieren oder würde der mich beachten, dann wäre alles gut. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, ich spreche von mir, meine eitle Ruhmsucht. Meine Selbstsucht und Eigennutz. Ich bekomme keine Beachtung. Es geht nicht um mich und meine Meinung und deswegen bemitleide ich mich selber. Ist ungerecht, ist böse und deswegen distanziere ich mich dann innerlich von meinem Bruder und von meiner Schwester, gehe ihm aus dem Weg, rede vielleicht auch mit anderen schlecht über ihn und ich bin ihm recht, vermeintlich, weil das ja so schlimm ist, was der mit mir gemacht hat. Und ich bemühe mich selber, und werde sogar zum Werkzeug vom Satan, wenn ich dann sogar noch danach überrede und letztlich Streit und Spaltung in der Gemeinde bewirke. Aber ich bin im Recht. Das Problem sind die anderen. Das Problem sind nicht die anderen, sondern das Problem ist mein Egoismus und meine Ruhmsucht. Positiv ausgedrückt, sozusagen als Gegenteil dem gegenüber steht dann, einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Der andere ist mir wichtiger als ich selber. Das ist der Punkt. Und wir haben in Jesus eben genau dieses Vorbild, der das eben genauso gemacht hat. Wenn wir was aufgeben, zum Beispiel uns selbst zurücknehmen und sagen, es ist okay, wenn mein Vorschlag nicht angenommen wird oder wenn ich nicht besucht wird, dann ist das vielleicht ein vermeintliches Opfer. Ich bekomme keine Anerkennung, der andere bekommt eine Anerkennung. Aber im Vergleich zu dem, was Gott, was Jesus aufgegeben hat, bereit ist, abzugeben, ist es ja wirklich gar nichts, überhaupt nichts gegen. Wie heißt es in Vers 6 und folgende, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt. Was bedeutet das? Wenn man was geraubt bekommt, dann gibt man das ja nicht freiwillig ab, sondern unfreiwillig, gezwungen. Aber Jesus hat die Herrlichkeit bei seinem Vater und die Schönheit im Himmel nicht gezwungenermaßen abgegeben, weil ihm jemand gesagt hat, das musst du aber, sondern er hat das freiwillig getan. Von ganzem Herzen. Dann heißt es zwar, er hat sich selbst zu nichts gemacht, selbstlos. Nicht seine Interessen zählten, nicht wie es ihm geht, zählte, sondern er hat um anderer Willen auf seine Bedürfnisse verzichtet und auf seine Wünsche. Genau das praktiziert, was in Vers 4 steht. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Ich nehme den anderen höher als mich. Seine Bedürfnisse sind wichtiger als meine. Ist das so bei dir? In deiner Ehe? In deiner Familie? Und jetzt ahnst du vielleicht, genau das ist der Punkt, warum es Stress gibt in der Gemeinde. Das ist der Punkt, warum ich mich innerlich vielleicht von einem Bruder distanziere. Vermeintlich ist der andere der Schuldige, aber letztlich ist das das Problem. Es würde so vieles ändern in einer Familie, wo es Streit gibt, in der Gemeinde, in der Ehe. Wenn alle Parteien diese zwei Verse, Vers 3 und 4, konkret praktizieren würden, hundertprozentig. Man muss eigentlich fast nichts mehr sonst aus dem Neuen Testament wissen, als diese zwei Verse und diese dann auch leben. Der andere hat Vorrang, nicht ich. Und ich fokussiere mich auf die Bedürfnisse meiner Frau, meines Bruders und meiner Schwester. Und ich komme nicht hier in den Gottesdienst, damit ich beachtet werde, damit Leute mich sehen und sich um meine Bedürfnisse kümmern, sondern ich komme in den Gottesdienst, anderen zu dienen, zu schauen, was der andere braucht, was dem anderen gut tun würde. Was würde passieren, wenn das jeden Sonntag gelebt würde? Und wenn dann Fremde hier in diese Gemeinde kommen würden und dann diese Haltung, die jeder hier ausstrahlen würde, erleben und mitbekommen würden. Das ist das, was in Apostelgeschichte steht. Seht, wie lieb sie einander haben. Weil das Liebe Gegenteil ist von Egoismus. Ich drehe mich nicht um mich und meine Bedürfnisse, was ich brauche, was ich will, wie ich die Dinge sehe, sondern ich bin fokussiert auf das Du. Das ist der Schlüssel. Wo das nicht ist, wird Einheit und Beziehung zerstört. Wo das geschieht, blühen Gemeinden, blühen Ehen und blühen Familien auf. Ganz einfach. Und wie gesagt, Jesus ist da uns ein großes Vorbild. Dass was hier beschrieben wird, dass er alles aufgegeben hat und sich einer Veränderung unterzogen hat. Wir denken immer, der andere muss sich verändern. Nein, Jesus war bereit, sich zu verändern. Jesus war gehorsam, war bereit, seinen Willen und zurückzustellen und gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wenn du das Leben gerade jetzt in der Passionszeit anschaust, mach dir Mut, von diesem Text her jetzt in den nächsten Wochen mal gerade die Passionsgeschichten durchzulesen. Zum Beispiel Matthäus Evangelium ab Kapitel 16 bis Karfreitag. Schau dir an, wie er mit dem Druck, mit dem Leid und den Schlägen der Menschen umgegangen ist. Er hat das Böse mit Guten überwunden. Er hat Gnade erwiesen, Mitleid gehabt. Der ihn festgenommen hat, den hat er das Ohr geheilt. Jesus war auf das Du fokussiert. Wir kommen zum Schluss. Vielleicht denkst du jetzt, ist ja alles schön und gut, aber wo bleib ich denn dabei? Das scheint ja so, als ob der Schlüssel Selbstauslöschung ist. Ich muss mich selbst auflösen. Aber das ist was anderes, was Jesus praktiziert und was von uns gefordert wird. Es geht um Selbstlosigkeit, nicht Selbstauslöschung. Das heißt, ich bin von mir selbst frei und werde von mir selbst frei. Und der Sucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung, dass andere sich um mich und meine Meinung drehen müssen, von dieser Sucht werde ich frei. Deswegen lege ich meine Priorität nicht auf Leistung oder schaue nicht auf das, was andere machen. Ich bin von mir selbst und von dem, was mich triggert und mich auch von anderen wegzieht, bin ich völlig frei. Und stattdessen werde ich gefüllt, wovon? Dass ich geliebt bin von Gott. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die größte Mühsal in unserem Leben besteht eben durch Beziehungsstress, deren Ursache letztlich in unserem Herzen ist. Das haben wir gesehen. Jesus sagt, kommt zu mir und lernt von mir, wie ich die Lasten meines Lebens trage. Und was sagt er? Nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist nichts Negatives, scheinbar eine zusätzliche Last, aber was macht das Joch? Das Joch hilft einem Tier, einem Ochsen oder einem Pferd, die Lasten, die es zieht oder trägt, zu tragen, sodass es erträglich ist. Jesus nimmt dir und mir nicht die Lasten weg. Wir sind auch nicht im Himmel. Wir ärgern uns an den Macken und Kanten des Bruders oder der Schwester, meines Ehepartners. Wir reiben uns einander, das stresst uns, ärgert uns. Und diese Last nimmt uns Jesus nicht weg. Aber er sagt, diese Lasten wirst du tragen können, wenn du das Joch der Demut aufnimmst. Lernt von mir, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und ich bin von Herzen demütig. Das ist genau das, was wir in diesem Text sehen. Und wie hat Jesus dieses Joch der Demut getragen? Was hat ihm Kraft gegeben, dieses Joch der Demut auch in den Auseinandersetzungen mit ihn hassenden Menschen zu tragen? Die Grundlage ist die Taufe. Direkt am Anfang, bevor er sich diesen Stress und den Auseinandersetzungen und dem Druck aussetzen musste, sagt sein Vater im Himmel was zu ihm? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Ich kann frei werden von Anerkennung und ob die anderen mich mögen oder nicht, dadurch, dass ich gefüllt werde. Nicht von der Bestätigung von anderen oder dass ich mich selbst bestätige, sondern dass ich weiß, ich bin geliebt und anerkannt von meinem Vater im Himmel. Der hat mich lieb, ich muss das ihm nicht beweisen, ich brauche mich auch nicht selbst zu verdammen und auch wenn andere mich verdammen und sagen, du bist bescheuert und so weiter, das ist nicht die Wahrheit, an die halte ich mich nicht, sondern ich halte mich an das, was mein Vater im Himmel zu mir sagt. Was Jesus zu mir sagt, ich habe dich lieb und in dieser Liebe bin ich geborgen und sicher. Du kannst dich natürlich weiter durchs Leben jammern und sagen, ja, die Gemeinde ist schrecklich, weil der Bruder und die Schwester schrecklich sind, die mich nicht achtet und wertschätzt. Kannst du machen. Kannst weiter dich in den Teufelskreis der Bitterkeit und Selbstmitleid weiten. Aber du wirst dabei nicht glücklich werden. Der Schlüssel ist, dass du mit dem schwierigen Bruder gleich hier zum Abendmahl gehst und gemeinsam unter das Kreuz gehst und auf den Gekreuzigten schaust, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der sein Leben für dich gegeben hat. Und wo du siehst an ihm, was ihn getrieben hat, die Liebe zu uns und die Liebe seines Vaters im Himmel. Ich mache dir Mut dazu. Das Abendmahl hilft uns, uns in der richtigen Quelle zu verwurzeln. Nicht der Anerkennung von Menschen, nicht der Bestätigung von anderen, sondern dass ich mich verwurzle in der Bestätigung der Liebe meines Herrn und Heilands und meines Vaters im Himmel. Gott liebt mich, also bin ich. Das macht mich aus. Das ist christliche Selbstlosigkeit, nicht Auflöschung. Ich bin voll, nicht von mir selbst, von meinem Egoismus, sondern ich bin voll von dem, was ich in Christus bin. Und deswegen kann ich ganz gelassen sein. Deswegen kann ich auch Demütigungen ertragen. Deswegen kann ich auch den anderen mit seinen Begrenzungen annehmen, weil ich angenommen bin in Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wenn es möglich ist, stehen wir aus Ehrenrespekt Jesus gegenüber auf. Wir wollen dir danken für dein lebendiges Wort und wollen dich bitten, dass du uns hilfst, auch als Gemeinde, wirklich Einheit zu haben. Einheit, die du selbst schaffst und für die du alles getan hast, indem du ans Kreuz gestorben bist. Du kannst uns auch helfen, jetzt gleich durch das Mahl, dass wir sehen, Herr, was uns eint, die Liebe zu dir, die Vergebung unserer Schuld, das bringt uns zusammen. Dass du uns hilfst, Herr Jesus, uns in dieser Liebe zu verwurzeln. Dass wir nicht auf andere schauen und nach Wertschätzung von anderen gieren, sondern dass wir allein uns auf das verlassen, was du getan hast und was gilt und trägt in alle Ewigkeit. Amen.
Dann möchte ich uns noch ein Wort des Segens mit auf den Weg geben und dazu wollen wir aufstehen, soweit das möglich ist. Philipper 4, Vers 7: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.